Ist es vielleicht nicht vielmehr so, dass unsere Antarktis nur deshalb von 29 Staaten, darunter unsere USA und unsere Sowjetunion, entmilitarisiert und nuklearfrei gehalten werden, weil irgendwelche international anerkannten Wissenschaftsmenschen herausgefunden haben, dass unsere Pinguine äußerst charakterschwache Wesen seien, die schon beim geringsten Anlass völlig durchdrehen, sofort den Feitel in der Tasche aufgehen lassen, bei jeder noch so unbedeutenden Kleinigkeit umgehend rückwärts derart aus der Hose fahren, dass sie schon lange nicht mehr zu irgendwelchen Robbenpartys, irgendwelchen Eisbärenhochzeiten, geschweige denn zu Narwaltaufen eingeladen werden, dass also unsere Pinguine derart charakterschwache Wesen seien, dass es letztlich viel zu gefährlich wäre, dort irgendwelche atomaren Schusswaffen zu stationieren, die wahrscheinlich schon bei den nächsten Familienstreitigkeiten von irgendwelchen durchgeknallten Pinguinen zwecks nachhaltiger Rache entwendet werden und so schließlich zu einem ausgewachsenen Atomkrieg führen würden?
Haubentaucher, der Podcast aus Graz. Mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher-Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen. Aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Künelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr. Max Höfler, schelmischer Sprachextremist aus Graz, sagt zumindest seine Kollegin Valerie Fritsch. Symbolarbeiter sagt das selbst. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gern. Du hast eine durchaus interessante Biografie, wenn ich das so sagen darf. 1978 in der Oststeiermark geboren. Und unmittelbar danach quasi Toningenieurstudium sowie Studium der Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte. Dissertation über eine post-Wittgensteinsche Ästhetik.
Ja.
Wie und was schreibt man denn über die Ästhetik nach Wittgenstein, wenn du das in aller Kürze zusammenfassen könntest?
Nee, im Prinzip ist es ein bisschen Etikettenschwindel. Es ist eigentlich Archivtheorie. Aber die über Wittgenstein entwickle. Es geht eigentlich um ästhetische Werturteile und wie die mit den Archiven zusammenhängen. Also das, so ästhetische Werturteile.
Gut, also drei Studien und ein Doktortitel und dann aber doch Gründer der halbvirtuellen.
Naja, also Toningenieurstudium habe ich ja erfolgreich abgebrochen.
Ja, ich meinte Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte. Ich meine, wirst du auch nicht alles fertig gemacht haben
vielleicht? Naja, das war damals, Germanistik war mein Hauptfach und die anderen waren meine Nebenfächer. Das ist dann so, klingt in der Biografie unglaublich klasse. Ist dem geschuldet, weil das damals hat man das so irgendwie dann tituliert. Also,
aber Doktorat macht man dann ja in der Geisteswissenschaft eigentlich eher dann, wenn man in der Wissenschaft bleiben will, vielleicht auf einer Uni. Das war dann aber doch nicht das Ziel.
Naja, eigentlich schon. Ich wollte eigentlich immer weiter studieren, also weil ich so einen ziemlichen Wissensdrang nicht nur gehabt habe, sondern auch jetzt noch habe. Und deswegen schien mir das irgendwie eine Möglichkeit, das Nützliche mit dem Vergnügen zu kombinieren. Und deswegen habe ich eigentlich geplant, wollte ich eigentlich auf der Uni bleiben. Ich habe auch so ein Uni-Stipendium auch gekriegt für meine Dissertation, weil ich so wahnsinnig gut war.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja.
Du machst schon. Ja, und eine arme Sau.
Ja. Gut, aber es kam dann doch anders. Du hast die halbvirtuelle Eigenheimgalerie GG44 gegründet und die Aktionstheorie und Terrorgruppe RAP12, Rotes Armee-Prinzip 1/2 mitgegründet.
Genau. Das war alles gleichzeitig. Das habe ich mit meiner Frau zusammen, haben wir diese GG44, das war irgendwie wie ein Salon, das war unsere Wohnung. Und darum haben wir immer so virtuelle Geschichten gesponnen und auch Kunstaktionen gemacht, unter anderem auch da mit der RAP 182, damals Literaturhaus besetzt. Also besetzt, bei einer Lesung sind wir rein und haben erklärt, dass wir jetzt ab diesem Zeitpunkt die Leiter des Literaturhauses sind, was wir bis jetzt auch nicht, also diese Leitung haben wir bis jetzt noch nicht abgegeben.
Okay. Und war das noch die Ära Melzer oder war das schon Kasper?
Das war bei Melzer noch.
Okay. Also du bist jetzt eigentlich schon länger Literaturchef als
Kasperger, ja. Kasperger kommt gleich in der Hierarchie unter uns im Literaturhaus, aber er hat jetzt so quasi die funktionelle.
Er ist operativ und du bist eher strategisch.
Ja, genau.
Okay. Ja, was war das für eine Lesung und wie hat das Autor oder Autorin reagiert?
Ich glaube, das war von der Plattform irgendwie eine Lesung, ich kann mich nur irgendwie so grob erinnern. Und ja, die waren alle sehr überrascht. Wir sind nur kurz rein. Wir haben dann immer so eine Verkleidung gehabt, also mit so Schnurrbärten. Und ich hatte von He-Man, kennst du He-Man? Mhm. Da gab es so Verkleidungen. Also He-Man hat so ein Schwert gehabt am Oberarm und ich habe so eins aus Plastik gehabt. Da konnte man draufdrücken und dann ist das so rausgegangen und konnte man das wieder rein. Naja, jedenfalls sind wir da rein und haben ein kurzes Manifest verlesen. Weil wir auch eine Sprache entwickelt haben bei der RAB, die nichts weniger als die Befriedung der gesamten Welt bewerkstelligen sollte. Und unser Ziel war mit der RAB, dass man überall diese Sprache einführt und damit ergibt sich dann die Befriedigung der ganzen Welt.
Was ja prinzipiell was Gutes wäre, aber ganz habt ihr es noch nicht geschafft, ne?
Wir sind veritabel gescheitert, wie man sieht.
Naja, vielleicht ist das am halben Weg stehen geblieben und kommt noch.
Das, ja, auf das hoffe ich. Und arbeite halt natürlich auch dran mit anderen Mitteln jetzt.
Nichtsdestotrotz, das Spiel, das Wortspiel mit Roter Armee und Terror und so, wird man das 2025 noch machen?
Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt echte Probleme kriegen, wenn ich dann in die USA einreise, dann werden sie mich gleich mal einkasteln. Aber selbst, na gut, wenn man einmal kurz im Internet nachschaut und ein Foto von uns sieht, dann, weil wir haben so Schnurrbärte aufgeklebt und so wie in Comics, diese Verbrecher haben dann immer so schwarze Augenmasken, haben wir uns,
Panzerknacker
quasi. Genau, die haben wir uns aufgemalt. Also,
ja, ich glaube, USA lassen wir jetzt mal aus fürs Erste.
Also, ich befürchte, das wird mir noch Schwierigkeiten mit Asylverfahren gegebenenfalls, wenn die Welt so weiterläuft, einbringen.
Es sei denn, du wirst zum Grammy eingeladen, was ja auch nicht ganz ausgeschlossen ist, weil immerhin bist du ja dann doch auch Musiker.
Ja, dazu
kommen wir gleich noch. Ich habe mir zuerst gefragt, warum studiert man eigentlich zuerst Toningenieur und dann Germanistik? Wolltest du Rapper werden?
Nein, nie. Rapper ist, nein. Toningenieur deswegen, Technik hat mich immer interessiert, also vor allem Tontechnik. Und ich wollte immer in einem Studio arbeiten und die technische Herstellung von Musik hat mich immer sehr interessiert. Und deswegen wollte ich Toningenieur, weil ich eben auch viel Musik gemacht habe. Oder mache und deswegen wollte ich eben Toningenieur studieren. Nur schaut das Studium dann so aus, dass man auf der TU ganz viel Mathematik hat, ganz viel Elektrotechnik und viele andere Sachen, die nicht wahnsinnig interessant sind, wenn man es machen muss. Jetzt interessiert es mich aber. Also mich interessiert tatsächlich jetzt Mathematik und auch elektrotechnische Sachen und weiß ich nicht, machen muss quasi. Und damals, als ich das dann studiert habe, und das war noch auf der Musikuni, gab es dann auch noch Teile, da habe ich dann, was gab es, Gehörschulung, Gitarrenstunden habe ich dort gehabt, Tonsatz und die ganzen Sachen gab es auf der, die waren super auf der Musikuni, aber das Technische hat mich nicht wahnsinnig interessiert.
Wenn dich jetzt die Mathematik wieder interessiert, Achtung auf der TU, Max Höfler kommt wieder und macht sein Studium fertig.
Ja, das wäre schön. Ich möchte nur Mathematik. Mhm. Das wäre super.
Musikalische Mathematik.
Ja, das ist, es hat er immer wieder Ansätze gegeben bei der Musik. War nicht Kepler, hat sogar diese Weltraummusik, diese Harmonien oder so, es sind ja, da gab es so solche Ideen, dass das Universum quasi klingen würde, weil diese Seitenschwingen oder Klang oder Sinuston hat ja eine gewisse Schwingung und mathematische Verhältnisse und da kann man dann schön herumrechnen und das ist zumeist irgendwie dann schön klingen oder auch schier.
Bei mir fällt ja bei Musik und Weltraum eigentlich immer nur Bruno Mars ein. Aber
ja, der ist gar nicht schlecht. Also ja, guter
Übergang eigentlich.
Ja, gute Popsongs macht er.
Du bist ja durchaus auch ein bisschen in diesem Genre. Lil Franz ist ja dein alter Ego und nachdem du das auf Spotify auch offenlegst, dass du da dahinter stehst, traue ich mich das zu fragen. Und der gute Franz ist ja zumindest einem informierten Indie-Publikum durchaus ein Begriff. Monkey hat ein Album mit dir gemacht, 2023, 2024.
Ja, sowas muss das sein.
Und der Fritz Ostermeier dürfte einer deiner größeren Fans sein. Wie geht's denn weiter mit dem kleinen Franz?
Ja, neue Single ist jetzt fertig geworden.
Gedroppt, wie man so sagt.
Ist noch nicht draußen. Sie ist eigentlich seit Dezember schon fertig. Wir sind gerade am Video dran und dann möchten wir beides gleichzeitig veröffentlichen und viele neue Songs im Betto.
Was mich tatsächlich schon ein bisschen gewundert hat, war das Label, weil Monkey hätte jetzt gar nicht vermutet.
Ich auch
nicht.
Wie
kam es dazu?
Ich habe ihm geschrieben.
Okay, und der hat sich gedacht, ja, wenn es ihm Ostermeier gefällt, dann.
Naja, er hat gar nicht gewusst eigentlich, dass er hat sich's angehört, die Sachen, die ich ihm geschickt habe. Dann hat der Walter Kröpchen zurückgeschrieben, er will es nicht machen, weil er keine Zeit hat und er wahnsinnig viel zu tun hat. Aber irgendwas interessiert ihn daran. Irgendwie findet er das spannend und deswegen, obwohl das irgendwie alles dagegen spricht, würde das gern machen wollen. Und dann haben wir uns getroffen und hat sich das so ergeben.
Wunderschön.
Ja.
Wunderschön. ich habe in der Intro gesagt, du bezeichnest dich selbst als Symbolarbeiter. Erklär das bitte ein bisschen für das unkundige Publikum.
Naja, habe ich das einmal gesagt, wahrscheinlich Symbolarbeiter klingt.
Ganz viele Leute.
Ja, wahrscheinlich, ich erinnere mich irgendwie. Symbolarbeiter. Wie soll man das am besten erklären? Ja, ich arbeite nicht nur mit Sprache und Klang, sondern alles, was irgendwie symbolisch ist. Und ich probiere das möglichst umfassend in ein Werk einzuwirken. Deswegen hängt alles, was ich irgendwie mache, miteinander zusammen. Also meine Bücher schauen ja auch so aus. Da sind ja haufenweise Bilder drinnen und die verweisen sehr oft übers Medium Buch hinaus. Teilweise habe ich auch so QR-Codes und so weiter. Dann kommt man auf YouTube und dann ist da ein Video dabei und solche Dinge. Also ich probiere immer, irgendwann hat man mal so Mixed Media dazu gesagt oder multimedial. Ich finde die auch irgendwie schwierig. Irgendwie Symbolarbeiter ist irgendwie gut, weil da ist das Proletarische drinnen und ich bearbeite halt diese Symbole und schaue, was ich damit bauen kann.
Kommen wir mal kurz zu den Büchern. 2010 ist dein erstes Buch bei Ritter erschienen. Man glaubt es kaum. 15 Jahre später bist du immer noch bei diesem Verlag, eine ungewöhnliche Treue beiderseits. Warum dieses?
Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich bleibt uns beiden nichts anderes übrig. Sie verdienen mich und ich verdiene sie.
Und ihr verdient es beide.
Wir gut verdienen
miteinander.
Ja, hoffentlich. Naja, also Paul Pechmann ist mein Lektor und wir verstehen uns sehr gut. Ich fühle mich sehr verstanden von ihm. Er weiß, wie ich arbeite und hat regelmäßig gute Ideen in Bezug auf meine Texte. Wir reden viel und dann habe ich immer wieder Einfälle, die ausarbeite und dann ist ein Buch da und dann gehen wir das zusammen durch und also Paul Pechmann ist da sehr treibend und der glaube, der ist auch tatsächlich eine Spur unterschätzt als Literar, weil Lektoren sind unglaublich wichtig auch. Ich meine, die Autoren müssen natürlich irgendwie Material liefern, sonst kann der Lektor auch nichts machen. Aber er hat immer Gespür für Leute und bringt auch zu Ritte immer klasse Leute wie den Jörg Bieringer, die Franziska Füchsel, die Natascha Gangl, und da sind lauter klasse Leute bei Ritter, und insofern finde ich das ganz klasse, dass sie da in dieser...
Ja, also erstens kenne ich ihn einmal grundsätzlich namentlich, das ist ja schon mal nicht so schlecht, ja. Wie viele Lektoren kennt man da draußen, und der ist mir schon immer wieder aufgefallen, ja. Also ich glaube, ganz unterschätzt wird er dann vielleicht doch nicht.
Ja.
Aber kann man ja ruhig auch mal den Lektor loben.
Ja, muss ich. Paul, du bist sehr gut. Ich hoffe, dass er das jetzt dann anhört. Ja, ich werde ihn dazu zwingen.
Ja, das schicken wir ihm dann, und dann teilt er das, und dann geht das nicht viral.
Nein, er verweigert sich ja allem, ja, was er auch an ihm mag. Er ist so auf Facebook oder so irgendwie, er ist nicht jemand, der für sich Propaganda macht.
Muss er ja nicht, er muss nur für uns Propaganda machen, das reicht. Kommen wir noch zu den frühen Jahren. Auszeichnungen unter anderem 2001 Literaturstipendium der Stadt Graz, 2009 Literaturförderpreis der Stadt Graz, 2010 Buchprämie des BMUKK für sein Debüt Texas als Texttitel, 2012 Peter Rosecker-Preis des Landes Steiermark, 2012 außerdem Theodor Körner-Preis der Stadt Wien. Wann kommt der Bachmann-Preis?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Ist es absehbar?
Naja, kann man Preise wollen und dann kriegt man es?
Ja, herbeiwünschen, ja.
Herbeiwünschen, das funktioniert nie. Ich glaube, das Herbeiwünschen ist immer schlechte.
Oder man kann sich davor fürchten und sie abwehren, und dann kriegt man sie, so wie Jelinek und Handke vermutlich.
Ja,
und vor allem auch Bob Dylan, ich glaube, der hat sich sehr gefürchtet und abgewehrt.
Ja, bei Preisen ist es halt natürlich schön, wenn man sie dann kriegt, aber das hilft mir nichts beim Schreiben. Mhm. Beim Schreiben, ganz im Gegenteil, beim Schreiben muss man sie von all diesen ganzen Sachen frei machen. Und das ist eigentlich das Allerschwierigste beim Schreiben, dass man sie frei macht von möglichst vielen Dingen, dass man alles mal gleich macht quasi und von diesem Nullniveau dann anfängt, was aufzubauen oder sich anzuschauen. Und deswegen, ich habe noch nie irgendwie aufgrund eines irgendwie hingeschrieben auf irgendwas, damit ich ein Stipendium kriege oder irgendwas, das macht keinen Sinn. Und wahrscheinlich funktioniert das auch gar nicht.
Und dennoch muss man sagen, ich will jetzt da keine BWL-Debatte führen, ja, aber Preise sind, glaube ich, in dem Einkommensportfolio der Schriftsteller und Schriftstellerinnen durchaus eine Größe. Yep. Ich kann mich erinnern, dass ich mit Clemens Hetzer mal geredet habe und ich mir gedacht habe, der schwimmt sowieso in den Millionen, weil Suhrkamp und überhaupt. Und der hat gesagt, nein, eigentlich ist das nicht so. Eigentlich ist das schon voll super, wenn man da irgendwo mal einen Preis kriegt. Ja, weil ich nehme mal an, dass man bei den Lesungen jetzt ein Stein reich wird, und wahrscheinlich braucht man dann doch auch Geld.
Ja, also die Geschichte ist ja die, wenn man sich durchrechnet, wie viele Bücher man pro Monat verkaufen müsste, um einen Mindestlohn zu kriegen. Also man kriegt ungefähr 1,50 Euro, 2 Euro oder was pro Buch. Da muss die Bücher mal verkaufen pro Monat. Und auf Dauer.
Gibt's
ja. Und auf Dauer, ja. Ja, das ist unglaublich schwierig. Das heißt, Autoren leben im Normalfall, also es ist ja sowieso, wenn man sich die von der IG Kultur anschaut, wie die Verdienste der Künstler sind, ein Großteil der Künstler leben am Existenzminimum und darunter, und das ist echt problematisch. Und wie sie die Sachen zusammensetzen, ist bei Autoren eben über Stipendien, viel auch über Lesungen, also da verdient man mehr als tatsächlich mit dem Verkauf der Bücher. Und Stipendienpreise, vielleicht nebenbei arbeiten.
Vielleicht noch ein Thema in dem Zusammenhang. Äh, Buchhandel ist für euch natürlich nicht ganz unwichtig und da mache ich mir auch gewisse Sorgen. Ich weiß nicht, wann die Sendung jetzt genau ausgestrahlt wird, ob es da die Bücherstube noch gibt zum Beispiel. Die ist, glaube ich, auch schon ein bisschen bedroht und wahrscheinlich viele andere kleinere Buchhandlungen, obwohl ich jetzt einmal gehört habe, dass es eigentlich in Österreich eh noch relativ viele gibt, aber in Graz habe ich nicht diesen Eindruck, da gibt es gerade noch 2-3 große in den Shoppingcentern und in der Innenstadt und dann sind wir fertig. Mhm. Wie sehr bekümmert dich dieses?
Naja, die Bücherstube ist tatsächlich eine Institution in Graz, also weil da auch geschaut wird, dass da Grazer Autoren und Autorinnen aufliegen und man kriegt dort auch irgendwie, wie sagt man, Dinge, die man sonst nicht überall so bekommt. Und deswegen wäre das echt schade, wenn das, wenn es die Bücherstube nicht mehr geben würde. Deswegen muss jeder hingehen und möglichst viele Bücher dort kaufen. Ja, und ich finde, das ist natürlich tatsächlich problematisch, weil die großen Buchgeschäfte, die haben halt ihre Meterware. Die haben halt viel, unter Anführungszeichen, viel Angebot. Aber wenn man schaut, was es ist, ist es halt alles Meterware. Und dieses Segment, was man als Literatur bezeichnen kann oder als Kunst, ja, das ist ganz klein. Aber das kleine Segment dient dann aber dafür als Rechtfertigung für all, oder der symbolische Glanz dieses kleinen Segments strahlt dann über alle anderen Bücher und gibt ihnen den Nimbus des Buches quasi. Aber es wird natürlich nicht wirklich gewürdigt, weil die Meterware, um die geht es ja im Verkauf. Aber sie brauchen die Kunstliteratur, damit sie die Erzählung aufrechterhalten können, dass wenn man irgendein Meterware-Buch kauft, dass das symbolisch irgendwie was hermacht.
In welcher Ecke stehen denn deine Bücher dann bei Thalia? Nirgends. Kunstliteratur oder gar nicht?
Das wird völlig ignoriert, okay. Zumeist. Also ich weiß es nicht. Ich schaue nie wirklich nach, wenn ihr mal, oder ich bin in diesen großen Buchhandlungen, bin ich nicht. Ich kaufe auch nicht auf Amazon, sondern ich gehe in die Bücherstube. Und ja, oder lass mir Bücher schenken von Kolleginnen und Kollegen.
Als Alternative zu Amazon kann man immer buchwelten.at empfehlen. Eine
das kenne ich gar nicht.
Independent-Buchhandlung aus Österreich, okay. Die auch keine Versandkosten verrechnet und jetzt demnächst Jubiläum feiert.
Ach so, das kenne ich gar nicht.
Buchwelten.at.
Oh mein Gott, ist das peinlich.
Eine unbezahlte Werbeentschaltung. Nein, mach dir nichts. Jetzt hast du was gelernt von mir, jetzt werde ich wieder was von dir lernen.
Das wird schwierig.
Überhaupt gar kein Problem. Es geht nämlich tatsächlich ums Thema Lernen. Was hast du als Literaturbeauftragter des Forum Stadtpark gelernt, was dir die Uni nicht beigebracht hat?
Oh, eigentlich ist wahnsinnig viel passiert.
Nimm die Top 3 Learnings.
Ach Gott, ich weiß gar nicht, das kann ich gar nicht. Das ist halt weil es sowas wie ein Kollektiv.
Was macht man denn als Literaturbeauftragter? Organisierst du dann Lesungen?
Genau.
Oder wie?
Ich hab da ein gewisses Budget gehabt, Literaturbudget, und über das konnte ich verfügen. Und da musste ich halt ein Jahr lang oder das Jahr über planen, wen lade ich ein, mit wem mache ich Kooperationen, welche, und das war leider nicht wahnsinnig viel. Hatte aber den Ehrgeiz, dass ich möglichst viel Programm mache und möglichst klasse Leute nach Graz bringe, die ich unbedingt kennenlernen wollte, weil ich ja Literatur schätze. Ja, und ich habe da quasi so gut wie freie Hand gehabt, aber war dann eingebunden natürlich in das Kollektiv des Forum Stadtparks, und da muss man halt wahnsinnig viel diskutieren, hat man haufenweise Sitzungen. Und jeder kennt es natürlich, Sitzungen sind natürlich das Unkünstlerischste zumeist, was es irgendwie so gibt. Aber damit irgendwas passiert, muss man sich als Kollektiv auch zusammenraufen und schauen, in welche Richtung das man geht. Und das sind super Erfahrungen gewesen. Und sowieso überhaupt, wie man Dinge zusammen irgendwie auf die Beine stellt, da habe ich durchaus viele. Und vor allem die ganzen Leute, die ich kennengelernt habe. Das war eben durch das, dass ich sie einladen konnte oder dass ich sie einfach so gesehen habe. Zum Beispiel Melting Banana, habe ich, hätte ich fast den Computer geschrottet mit einem Kaffee im Forum. Ich meine, die habe ich nicht eingeladen, die haben unten im Keller gespielt, diese japanische Noise Band. Und ich war so aufgeregt, weil ich ein großer Fanboy von ihnen war. Und dann bin ich mit meinem Kaffee und irgendwie wollte ich den abstehen, hätte ich fast ihren Computer geschrottet. So werden sie sich wahrscheinlich an mich erinnern. An
dich und an Graz erinnern.
Ja.
Da war dieser seltsame Mensch.
Ja.
2019 erschien Traktor, das Standardwerk zur Beackerung der steirischen Kulturlandschaft. Wäre jetzt eigentlich top aktuell, wenn man sich das steirische Kulturkuratorium anschaut, wo es auch um die Beackerung von Kulturlandschaften geht. Wie wäre es mit einer neuen Auflage oder einer Lesetour durch die steirische Provinz?
Bin ich sofort dafür.
Eine Traktortour.
Traktortour. Diese Idee ist da mit der, in einem Gespräch mit Babi Markovic entstanden, weil das war so eine Auftragsarbeit quasi von der Gesellschaft für Kulturpolitik, die ja einen runden Geburtstag gefeiert hat, 2019. Und sie haben wahnsinnig viel Material gesammelt über die steirische Kulturpolitik, angefangen von so Sitzungsprotokollen und so weiter und so fort. Das war ein riesiger Ordner und es war unglaublich sprödes Material, was eh super ist zum literarisch Arbeiten. Und ich war ganz verzweifelt und habe gedacht, was mache ich damit? Und da habe ich die Barbie in Wien getroffen und habe ihr mein Leid geklagt und dann haben wir angefangen zum Herumwitzeln und irgendwann war das irgendwie, dass das alles, wie schreibt man über die Befreiung aus der Provinz irgendwie oder was ist total provinziell oder ja, und da ist der Traktor irgendwie als Symbol irgendwie gekommen, der ja, oder irgendwie als Bild irgendwie und da haben wir gedacht, ja, über Traktoren, über sowas, das möchte man, das hat irgendwie, ja, und so kam ich auf die auf dieses Hauptmotiv quasi.
Sehr gut, jetzt kommen wir aber zu Alles über Alles oder Warum. So eine Art dadaistisches Lexikon hätte ich es mal genannt oder Telefonbuch des zivilisierten Lebens oder wie auch immer. Der Haubendorfer schrieb darüber, kein Wunder, dass so manch er in der Medien- und Popkultur der Fritz Ostermeier etwa unseren Max Höfel zu bewundern scheint und wohl als klugen Kerl sieht, der die Komik nur als Instrument zum Anlocken des Publikums benutzt. Alles über alles ist ein ironisches Niedermähen von Textbausteinen. Das sind die drei heißesten Sommerhöschen des Jahres. Ein humorvolles und doch schon fast verzweifeltes Aufbäumen des Intellekts. Die Frage dazu, zu viel Trivial Pursuit gespielt oder wie entsteht denn so ein Buch?
Ich habe zu Hause eben ein altes Trivial Pursuit gefunden und habe mir gedacht, diese Fragen, das ist ja total spannend und da habe ich gerade überlegt, was ich als nächstes literarisch arbeiten will. Und dann haben wir gedacht, das wäre super, diese Fragen zu beantworten. Ich hatte ja mal ein ähnliches Spiel, so eine Performance im Forum Stadtpark. Da war ein Loch in der Wand, das war immer beim Triple Decker, diese Hausparty, die wir da gehabt haben, oder diese Kunstparty auf allen drei Ebenen. Da war ein Loch in der Wand und auf der gegenüberliegenden Seite konnte man auf Kärtchen Fragen stellen und ich bin dahinter gesessen und habe sie live schnell beantwortet und dann wieder rausgesteckt. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann haben wir gedacht, man könnte ja da literarische Gebilde draus bauen aus diesen ganzen Trivial Pursuit-Fragen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es mal, schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Und dann hat sich herausgestellt, okay, das kann funktionieren. Und dann habe ich das Buch geschrieben und wie halt diese Prozesse ablaufen.
Ja, war aber sicher nicht wenig Arbeit. Wie viele Fragen sind das in etwa?
Ach, ich habe es einmal gewusst. Ein paar hundert, glaube ich. Ja.
Harte Arbeit steckt hinter diesen Buchseiten.
Naja, die Beantwortung der Frage war immer, also es beginnt immer, ist es nicht vielmehr so, dass, das ist so die Einleitungsphrase und dann kommt irgendwie das Faktum, dass die Erde rund ist, nur deshalb rund ist, weil, und dann kommt eine Erklärung und dann antworte ich immer über Bande. Ich beantworte nicht diese Frage, sondern quasi eine andere Frage. Und das ermöglicht mir dann, über die Welt zu schreiben, oder hat mir ermöglicht, über die Welt zu schreiben, ohne direkt über sie zu schreiben. Also immer alles über Bande, und das ist, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Noch ein Zitat aus einer Rezension. Sebastian Fasthuber im Falter schreibt: Ein kurzweiligeres Werk ist in der experimentellen Literatur der letzten Jahre kaum zu finden.
Echt?
Ja, geil. Hast du das gar nicht gelesen?
Oh ja, ich glaube schon, aber ich habe es wieder vergessen. Aber dass man Lob vergisst, na.
Also das, sehr gut. Naja, und vor allem, das, da ist was dran. Was ich mich dann nur gefragt habe, warum eigentlich die experimentelle Schiene? Weil, ja, wir haben schon gesagt, Roman, Krimi, Metaware geht gar nicht. Auch nicht unter irgendeinem Pseudonym, von dem man nichts wissen, und dass du jetzt aufdeckst.
Na, das ist diese Frage stellt sich für mich gar nicht, weil ich arbeite am Ausdruck und probiere ihn immer weiterzuentwickeln. Ich weiß nicht, ob ich so, ich bin in den letzten Jahren durchaus mehr narrative Dinge kommen da durchaus mehr vor als ganz am Beginn. Das stimmt auch nicht. Mir hat immer interessiert, das muss ich da jetzt erzählen. Das dauert aber ein bisschen.
Ja, ich habe Zeit.
Naja, okay. Und zwar, zu Hause habe ich mal ein Buch gefunden von meiner Frau, und das war so eine runtergedampfte Version von ihr, was war denn das? Von irgendeinem Defoe-Klassiker. Irgend so ein Abenteuerroman. Und das war aber so zusammengefasst, so ganz kurz. So was Ähnliches wie Reader's Digest oder so, verstehe, so irgendwas. Und da innerhalb von einer Seite ist Handlung gewesen, die du normalerweise über 100 Seiten oder was aufbläst. Und das hat mich so beeindruckt, weil das hat schon fast einen artifiziellen Charakter gehabt. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist, so kannst du umgehen eigentlich mit dem Narrativ. Das musst du runterpressen, möglichst ganz viel Personal braucht man, ganz viele Leute, dass du dich nicht mehr auskennst, dass kein Individuum quasi so mehr gibt, sondern es wimmelt nur mehr von Leuten, so wie ein Wimmelbild. Ich liebe diese Wimmelbücher, meine Kinder haben auch, ich liebe die anzuschauen, und ja, so wie ein Wimmelbild, und da kannst du ganz viel Narrativ und Handlung einbauen. Aber mir interessiert es nicht, oder es stellt mir unglaublich langweilig vor, ich habe eine Person und der muss ich dann immer nachgehen, was fühlt sie, was macht sie jetzt und welche Motivation hat sie, und dann am Schluss kommt sie doch dann vielleicht zusammen und dann sind alle beide tot und was weiß ich. Das macht bei mir überhaupt keine Lust. Deswegen gehe ich auch nicht in die Richtung, weil ich weiß, ich fände da nicht die richtigen Worte und die richtigen Formen, um so irgendwas auszudrücken. Weil wir ja im Prinzip auch irgendwie über die Welt schreiben und sie modifizieren, symbolisch. Und da muss ich am eigenen Ausdruck arbeiten. Das geht nicht anders. Vielleicht ist es irgendwann mal so, dass man, ja, jetzt muss ich das machen, aber kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Finde ich ehrlich gesagt total sympathisch. Ich hasse 800 Seiten Krimis, also wenn man das in zwei Seiten zusammenfassen kann, kann ich darüber hinwegsehen, dass ich vielleicht den Überblick ein bisschen verliere. Klingt gut.
Ich habe aber eine Krimi-Idee jetzt gehabt, die kann ich dir aber nicht erzählen. Jetzt wird diese Erzählung, dass ich diese Idee vom Krimi gehabt habe, wird schon nämlich geil, weil es wird nämlich eine Nicht-Erzählung. Du weißt nicht, es ist unglaublich fad jetzt natürlich. Und du hast eigentlich überhaupt keinen Erkenntniswert, was, also.
Ja, wenn du mir gar nichts gibst.
Es ist ein Krimi. Es ist ein Krimi. Und es ist eine Überraschung, wer der
Mörder ist. Aber es wird wer getötet.
Ja, das schon.
Okay.
Vielleicht.
Gut.
Aber ich würde nie einen Krimi schreiben.
Ja, musst du ihn nicht.
Willst du anschreiben? Dann erzähle ich dir nachher.
Ja, bitte, gern. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, ob ich einen Krimi
schreibe. Hast du schon mal ein Buch geschrieben?
Ja, aber eher so Sachbücher.
Ach so, das ist auch ein schwerer Fehler. Ich hätte viel mehr dich googeln, digital
das
stimmt, stalken.
Ja. Das wäre natürlich super gewesen.
Dann ist es nicht so peinlich, wenn ich dir so eine Frage stelle.
Nein, du kannst mir total gern so
Fragen
stellen.
Aber würdest du gerne mal so ein literarisches Buch schreiben?
Es wurde mir schon prognostiziert, dass das irgendwann passieren wird. Oh. Wo fangen wir denn an? Ich habe ein Buch geschrieben, das ich eher als Literatur interpretiert hätte, aber das ist dann immer in der Sachbuchecke gelandet. Geht um meine glorreichen Jahre als Falter Gastrokritiker und ich hatte das Gefühl, das ist jetzt kein Sachbuch, schon gar nicht über gutes Essen. Der Moser zum Beispiel, diese ahnungslosen Menschen haben das dann in die Kulinarik-Ecke gestellt, was einfach kompletter Blödsinn ist. Der Rainer Nowak, unser lieber Freund, hat das vorab besprochen, damit ich was für den Klappentext habe und der hat irgendwie so von Psychotherapie geredet und das war total gut. Ja. Also weil Literatur und Psychotherapie geht ja auch sehr gut zusammen. Also ich hätte es als Literatur interpretiert, aber das Publikum nicht und auch die Kritik nicht. Ich habe alles so getan, als wenn das jetzt einfach ein Sachbuch
wäre. Ein Sachbuch.
Da habe ich dann die Lust an Literatur verloren, könnte man sagen.
Nein. Naja, aber dann steht ja dein Debüt noch aus.
Ja, bin ja auch noch jung.
Ja.
Da geht ja noch was. Und viele,
das
starten ja dann, viele starten ja erst dann so mit 78 und da habe ich noch Zeit. Na, aber vorher schreibe ich noch ein Sachbuch und dann schauen wir mal. Aber ich schreibe sicher keinen 800-Seiten-Roman, weil ich das definitiv nicht kann. Ich glaube, Roman kann ich mir gar nicht vorstellen. Da könnte man Krimi eher vorstellen, weil ich ja hunderte von denen natürlich gelesen habe, aber nicht dieses ganz normale Zeug, sondern was ich mir sehr empfehlen kann, ist Vasquez Montalbán.
Kennst du? Nein.
Weil da geht es auch um gutes Essen, das ist auch nicht schlecht.
Und sterben dann alle durchs Essen?
Kann ich mir jetzt nicht erinnern. Also Vasquez Montalbán war wirklich tatsächlich wichtig, finde ich, in Spanien, weil er also diesen Übergang der Franco-Zeit begleitet hat, weil er Katalane war, weil er eben gern gut gegessen hat. Und der Carvalho ist auch vom französischen Fernsehen verfilmt worden und ist dann mal auf Arte gelaufen. Großartige Serie. Also wenn ihr da draußen Lust habt oder auch der Max Höfler Lust habt, schaut mal, ob ihr einen Vasquez Montalbán auftreibt. Da gibt es also Reihe, die ist ganz günstig im, wahrscheinlich jetzt schon Secondhand. Sonst sehr viel finnische Krimis gelesen, die natürlich, wie zu erwarten, leicht skurril sind.
Sind die immer, die Filme sind immer sehr skurril.
Ja, Cosmic die Finnen so. An sich sind schon ein wenig, ich glaube, sie legen auch großen Wert drauf. Wenn du willst, erzähle ich dir meine typische finnische Szene.
Ja.
Ich war mit meiner lieben Frau in Helsinki und wir näherten uns einem Lokal und wir waren nicht sicher, ob es geöffnet ist. Es war eine Kellnerin vor dem Lokal, die lustlos wirkte, was durchaus nicht ungewöhnlich. Ja. Und dann hat meine Frau gesagt zu ihr, is it open or close? Und sie hat gesagt, yes. Und das ist so schön, das Schrödinger Spa, hätte die Lokalität genannt.
Ja,
weil es hat auch gestimmt. Es war irgendwie offen und zu gleichzeitig. Ja.
Und habt ihr dort dann gegessen?
Wir haben tatsächlich dort einen Drink im Gastgarten genommen, weil es war Juli. Und wenn man noch einen Tipp aussprechen darf, neben Vasquez Montalbán, im Juli nach Finnland fahren, ist herrlich. Man kann im Meer schwimmen und…
Und lange Tage wahrscheinlich.
Ja, das ist lang hell. Wobei es jetzt nicht so, dass man nicht schlafen kann, weil es dauernd hell wäre. Es wird irgendwann dann schon dunkel. Ja, aber letzte Anekdote in dem Zusammenhang, wir sind dann ausgeraubt worden, was durchaus skurril ist.
In dieser Bar?
Generell im Hotel dann.
Im Hotel? Ja. Hotel-Diebe,
Helsinki ist eigentlich die sicherste Stadt in Europa, kann man so sagen. Und ich habe mir davor extra so YouTube-Videos angeschaut, wo es genau darum geht.
Wie verteidige ich mich Helsinki?
Die haben so Geldtaschen im öffentlichen Raum verteilt und in Helsinki sind von 10 Geldtaschen 9 zurückgetragen worden zur Polizei. Also dachte ich, okay, es kann nichts passieren und dann sind wir in der Nacht im Hotel ausgeraubt worden.
Nein.
Ja.
With a knife.
Das weiß ich nicht, ich habe geschlafen.
Also die wir sind haben beide, reingebirscht?
Ja, die sind reingebirscht, haben uns alles weggenommen und sind wieder raus.
Phantomas.
Ja, nein, das waren, glaube ich, eher, also die finnische Polizei, die ausgesprochen charmant war, hat gesagt, das waren keine Finnen. Habe ich gesagt, davon gehe ich eigentlich fast aus, weil ihr seid ja so ehrlich und bringt sie mal Geldtaschen zurück. Also nehmt ihr sicher keine österreichischen Geldtaschen und bringt es nicht zurück. Ja, waren halt Menschen.
Das waren Schweden.
Ja, genau, die berühmten schwedischen Trickdiebe, die man ja auch kennt. Ja, aus
der schwedische Phantomas oder irgend so.
Nein, ich fürchte, das war trauriger eigentlich wahrscheinlich. Ich glaube, es sind Leute, die so Pauschalen kriegen, wenn sie dann der ganzes Zeug klauen.
Dann
kriegt der pauschal, was weiß ich. Ich hoffe, dass es wenigstens 100 Euro waren. Schön war allerdings noch, um die Geschichte dann zu beenden, wir sind dann vorzeitig abgereist, weil wir hatten ja kein Geld, keine Kreditkarten, keine Handys und gar nichts mehr. Wir waren eher auf niedrigen Status angelangt und ohne Handy hat man keine Uhr und das ist tatsächlich auch sehr blöd. Und ohne Karte kann man in Finnland auch sehr schwer überleben. Und am Tag nach meiner Rückkehr hat mir dann jemand über Facebook kontaktiert. Das war eine Finnin, die meine Sozialversicherungskarte am Strand fand.
Am Strand?
Am Strand in Helsinki. Und dann hat sie gesagt, was sie damit tun soll. Und habe gesagt, bitte einfach zerstören.
Aha.
So viel zu Finnland. Kommen wir trotzdem vielleicht doch wieder zu dir. Und die Hörerinnen und Hörer merken es schon auch ein bisschen. Du scheinst den Humor der akademischen Ernsthaftigkeit im Zweifel vorzuziehen. Wird dann aber halt auch nichts mit der Professur an der Uni oder ist da doch was absehbar?
Nee, jetzt, wahrscheinlich.
Ich habe keine
Ahnung, wahrscheinlich bin ich schon zu alt. Ich weiß nicht, wie akademische Karrieren ablaufen.
Aber wenn dein operativer Geschäftsführer Kastberger ja jetzt dann irgendwann in den Ruhestand geht, was glaube ich absehbar ist.
Ja, dann brauche ich einen neuen operativen Leiter.
Mach das doch gleich mit, dann kriegst du nämlich eine Professur gleich damit.
Ach so, das stimmt. Dann würde ich ganz viel Geld. Also ich lass mir ja nichts zahlen aus Prinzip.
Ach so, ja, okay. Von der Uni, von euch nehme ich nichts, ihr habt es aber nichts.
Okay. Ja, das ist meine Spende ans Bildungssystem.
An die Wissenschaft.
Ja.
Ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung dich natürlich gegoogelt, aber vor allem auch etwas auf Spotify entdeckt, nämlich eine Ö1-Sendung oder eigentlich zwei Ö1-Sendungen. Wir haben einen kleinen Ausschnitt daraus. Das Lachen daraus, da geht es um Facebook-Emotionen, zumindest um die angeblich positiven Facebook-Emotionen. Ihr lieben Hörer und Hörerinnen wisst ja, da kann man sich so tolle Emojis aussuchen, wenn man irgendwie ein Posting bewerten möchte. Was sind denn da für Reaktionen eingelangt beim Sender? Hat man dich darüber informiert?
Nein, ich habe auch nicht nachgefragt. Also, ja.
Und bei dir
also,
selbst?
Das weiß ich nicht. Ja, da also
hat jetzt die. Gesagt, ja, die Max, ich habe dich auf Ö1 gehört, du bist jetzt berühmt.
Ja, die haben gesagt, du warst auf Ö1, habe ich gehört. War eh okay.
Ich meine, das ist vielleicht die Sendung, wo am längsten gelacht wurde. Und
ja, das hat mich nämlich interessiert, welchen Effekt denn das auf Menschen hat. Weil es ist ja so, dass man, wenn jemand lacht, ab einem gewissen Zeitpunkt
muss man
fast mitlachen. Wobei, ja, und diesen Effekt nützen halt natürlich diese Sitcoms oder haben sie mal, gibt es eigentlich jetzt noch Sitcoms? Das ist ja so,
irgendwie so, sie sind beim Ausklingen, aber es gibt da so Kabarett-Sendungen, wo es dieses Lachen aus der Blechkonserve noch abspielen, was heute schon recht komisch wirkt.
Ja, ist schon total antiquiert und ich dachte mir, auf Ö1 einmal voll langes Lachen, das ist schon komponiert, also es wird dann immer mehr und man glaubt, es hört dann auf und es morpht dann auch in ein hysterisches Lachen und so und es geht dann auch wieder dann über und so weiter. Aber das, der Gedanke hat mir, also ich stelle mir immer so vor, wie ich mein Buch oder was ich auch immer gerade mache, wie ich das wahrnehmen würde. Und ich bin ein sehr, wie soll ich sagen, ich bin sehr kritischer Leser, mir gefällt nur schwer etwas und ich probiere mir immer diese Situation vorzustellen, wie würde ich das finden, wenn ich mies drauf bin und das dann höre oder sehe oder ich gehe irgendwo hin zur Lesung und dann liest mir das jemand genauso vor. Und ich bin schon bereit zu stänkern. Also ich muss mich dann probieren, immer selbst zu überzeugen, wenn ich solche Sachen mache. Und dieser Gedanke eben, dass man langes Lachen auf Ö1 hört, hat mich sehr interessiert.
Ja, ich habe beim Hören versucht, dem zu widerstehen, weil ich mir gedacht habe, das ist ja sehr peinlich, ich bin Intellektueller, du kannst ja gar nicht so leicht. Aber so nach ein paar Minuten hast du dann schon gehabt.
Ja, es war bei mir auch beim Produzieren, beim Durchhören, aber man dachte, okay, und man hat es dann schon oft gehört und dann kommt wieder irgend so eine spezielle Art von Lacher und plötzlich musste ich dann wieder mitlachen.
Da muss man sagen, hat sich das Toningenieurstudium auf jeden Fall ausgezahlt bei solchen Projekten, oder nicht?
Ja.
Und erzähl uns doch
ganz Nein, kurz. Nein, eigentlich nicht. Das haben wir alles dann selber beigebracht. Die wirklich interessanten Sachen habe ich eigentlich gar nicht gemacht, sondern die habe ich dadurch gelernt, weil ich war dann Roadie oder wie soll ich sagen, habe als Tontechniker gearbeitet im Explosiv und für Bands gemixt und
Roadie,
so, ja, so halt, wie soll ich sagen, ich habe halt in der Stadthalle Sachen aufgebaut, so Backlines aufgebaut für Depeche Mode, für wen war denn da noch?
Klingt
doch André Rieu.
Yes. Ja, aber ist ja auch schön, da lernt man ja auch viel.
Ja, war ganz nett, aber die Arbeit war halt blöd, weil du arbeitest, du baust es auf, dann ist die Show und dann baust
dann
du das.
Stress, den ganzen
ja, und Zeit dann bist du erst in der Früh damit fertig und dann hast 24 Stunden quasi durchgearbeitet. Es und geht
dann,
halt nur.
Und dann sind diese Stars oft gar nicht so nahbar und sympathisch, wie man sie sich vorstellt.
Ja. Udo Jürgens. Für Udo Jürgens sein Klavier habe ich auch auf die Bühne geschoben.
Okay.
Und der hat mich nachher gegrüßt. Oder uns.
Cool.
Hallo Jungs.
Cool.
Das musst du
Hi,
dir mal
Udo.
Vorstellen. Hi, ich hab nicht geantwortet.
Wow, sehr arrogant, muss man sagen.
Ja, weil er mich nicht persönlich, so, ja, wenn er gesagt hat, ja. Hi Junge, hallo Junge.
Hallo du Junge aus
Hallo
Graz.
Du Junge.
Du junger Feldbacher. mein Gott, wir schlittern da. Eigentlich wollte ich noch fragen, wie das…
Das Reinschlittern ist super.
Reinschlittern
ist super. So arbeite ich. Ja. Also ich hoffe immer, dass ich irgendwo reinschlitter in meine Arbeit oder in allem, was ich mache, irgendwo rein und dann so epic fail.
Mhm.
Mal hinlegen, verunglücken quasi, ohne große Schmerzen, also nicht allzu große Schmerzen. Das ist natürlich.
Also. Ja, ich glaube ja, dass ich jetzt in Zukunft immer ein bisschen an André Rieu denken werde, wenn ich dich sehe am Schwimmschulkeh promenierend oder sonst wo oder im Literaturhaus lesend. Immer werde ich ein bisschen
von André Rieu. Ja, ich habe sogar ein Leiberl André Rieu Crew in Flieder.
Wow. Nein, cool.
Ja.
Sehr gut.
Zieht
man aber natürlich nicht an, damit es nicht ausgewaschen wird.
Ja, das ist eben das Problem, ja. Wann zieht man das
an? Na, sowas lässt man rahmen, ja.
Ja.
Ganz kurz wollte ich aber trotzdem dann noch erzählt haben oder erklärt haben, wie du diese Sendung, also speziell diese erste mit den Facebook-Emotionen komponiert hast, wie du dann das Material kommen bist, was vielleicht auch die Grundidee war, ob es dann, du hast ja jetzt quasi die positiven Emotionen genommen, wäre es nicht auch schön, eine Nachfolgesendung zu machen mit den bösen Facebook-Emotionen, wie immer die dann halt funktionieren?
Ja, also was gibt's? Wütend gibt's eigentlich noch.
Ja, und traurig halt, weinen.
Traurig gibt's auch noch, ja.
Und Staunen gibt's halt.
Staunen, aber so die
aber
positiven
halt
sind
auch, ja.
Ja, genau, die positiven sind da eher in der Mehrzahl. Ja, das Material, das ich verwendet habe, ich arbeite immer, oder wenn ich Material verwende, verwende ich immer so Public Domain Dinger. Das heißt, bei den Bildern, ich liebe Archive und durchforste die auch immer und vor allem das Netz erleichtert da Suchen ungemein. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Bildarchive und es gibt auch Public Domain Tonarchive und da habe ich eben nach Lachen gesucht und diese Emotionen und das Klatschen. Also mir hat ja auch das Klatschen interessiert. Es beginnt ja also mit Klatschen und Jubel und das und wie sie das, das scheint irgendwie so ein sehr direkter Ausdruck von Emotion zu sein, das Klatschen und das Lachen. Und hat aber auch, wie soll ich sagen, die so eine Downside. Und wenn man die Komposition da oder das, die Montage sich anschaut, das beginnt da so mit Klatschen und Ohr und das steigert sich dann und wird dann in der Mitte wird dieses Klatschen dann schon eine Art marschieren. Es wird dann so und dann aus dem ergibt sich dann so teilweise so ein hysterisches Lachen und das dann in ein einzelnes Lachen übergeht. Und man weiß dann nicht, ist es ein Lachen, das irgendwie, ist es ein freudiges Lachen oder ein verzweifeltes? Es gibt ja auch, wenn ja, Leute ganz verzweifelt sind, gibt es auch, dass sie dann so ein Lachen entwickeln. Und manchmal, ja, und das interessiert mich natürlich am Lachen als Abwehrreaktion oder als Verzweiflung. Man kann aus Verzweiflung lachen, aus Freude. Ja, und das, ja,
diese Ambivalenz. Ja, mir scheint es dann ein bisschen traurig am Ende, das Lachen, aber ja. Das ist ja auch gut so. Ich weiß, es ist nicht rasend originell, mit künstlicher Intelligenz herumzuspielen.
Habe ich auch gemacht.
Ja, natürlich hast du auch, deswegen baue ich da jetzt zart eine
Alles,
Brücke.
Was nicht kreativ ist, ist das Beste.
Ja, weil ich habe mir gedacht, ich meine, Clemens Hetz hat damit herumgespielt und du hast ganz sicher auch damit herumgespielt.
Ja.
Und ich weiß, es ist jetzt schon ein bisschen durch und ein bisschen langweilig, aber ich habe halt trotzdem ChatGPT gefragt, welches deiner Bücher besonders empfehlenswert ist.
Der kennt mich wahrscheinlich gar nicht.
Oh doch.
Nein.
Interessiert dich das Ergebnis und die Begründung?
Ja, sag.
Gut, ChatGPT schreibt, wenn du ein Buch von Max Höfler lesen möchtest, das seinen Stil und seine literarische Haltung…
botanisch, dann wird er wahrscheinlich irgendein das botanische Lexikon.
Nein, okay. Gut repräsentiert empfehle ich dir, Texas als Texttitel, ein rabiat Komödienroman. Warum dieses Buch? Ungefragt, nämlich die Begründung, es ist Höflers Debüt und zugleich eines seiner bekanntesten Werke. Es zeigt seine Vorliebe für Sprachspiel, Ironie und experimentelle Erzählstrukturen. Der Untertitel, ein Rabiat-Komödienroman, verrät schon, dass es sich um eine wilde, satirisch überzeichnete Form handelt, typisch für Höflers Arbeit an der Schnittstelle von Literatur und Performance. Das Buch ist ein guter Einstieg in seinen avantgardistischen Zugang zur Literatur, ohne komplett unzugänglich zu sein. Wenn du Lust auf etwas noch Experimentelleres hast, ist sein späteres Werk Alternative Title Book ein weiterer spannender Text, sehr meta, sehr kunsttheoretisch mit einem offenen, performativen Anspruch.
Naja, ja, ein bisschen richtig.
Aber
auch nicht
ganz,
total falsch.
Aber nichts ganz falsch, ne?
Ja, ist nicht total falsch. Ich glaube, dass das erste Buch eigentlich ziemlich, also Texas als Texttitel ist sehr experimentell. Am härtesten zu lesen ist das zweite Buch, weil das ist ein einziger Blocksatz über 300 Seiten, die ohne Beistrich, aber ein einziger Satz, der durchgeht, unter Anführungszeichen am härtesten zu lesen. Du musst nur die ersten eineinhalb Seiten gelesen haben, dann verstehst du den Duktus und dann kannst du aber nicht mehr aufhören. Zumindest war das so geplant, weil es so einen Zug hat. Und es sind immer alles so kleine semantische, halbseitige. Das ist wie, ich wollte so ein Endlos-Feed machen wie bei Facebook. Ja, und das Alternative Title Book ist ein Buch, das in London erschienen ist. Das ist auch total, ja, was weiß ich.
Ja, es ist eben sehr meta.
Es ist wahnsinnig geil.
Und sehr kunsttheoretisch und geil und offen und performativ. Ja, ich habe da jetzt kurz auf die Uhr geschielt und unser kleines Herumgegleite führt uns schon langsam in Richtung der 60 Minuten. Deswegen werden wir schon zur letzten Rubrik dieser Sendung kommen.
Es gibt eine Rubrik?
Es gibt eine Abschlussrubrik, die heißt In aller Kürze.
Okay.
Und das bedeutet, kurze Fragen, kurze Antworten bitte.
Ja.
Wer hat
Nein.
Wart doch mal
Geld.
Auf die Frage. Nein. Wer hat den Nobelpreis mehr verdient, Handke oder Jelinek?
Jelinek.
Du hast eine Audienz beim neuen Papst, was sagst du ihm?
Gar nichts.
Jan Delay oder Raf Camora?
Jan Delay.
Bachmann-Preis oder Büchner-Preis, was wäre dir lieber?
Beide.
In einem Jahr.
In einem
das
Jahr.
Double.
Das
Double.
Ja, das mit und Leipziger Buchpreis, also ein Hattrick.
Ein Hattrick. Ja, das wäre gut. Letzte Frage, rot oder schwarz?
Das ist schwierig. Rot, naja, so rot-schwarze, rot-schwarze Flagge. Also das ist ja Anarcho. Mhm.
Ja. Gut, ein anarchistischer Podcast geht dem Ende zu.
Ja, heute war ich sehr brav, muss ich sagen. Ich habe gar nicht so viel reinkeppelt, gell?
Ja, umgekehrt habe ich die auch ausreden lassen meistens. Also.
Ja, das stimmt. Einfach mal. Haben wir eh ganz gut gemacht, würde ich jetzt sagen.
Könnte eine Ö1-Sendung gewesen sein. Aber nein.
War das jetzt.
Das war der Versuch, mehr Ö1 zu sein als Ö1.
Wir waren zu seriös.
Nein, waren wir nicht. Wir werden aufs Feedback der Hörer und Hörerinnen warten.
Werden die dann unten was dazu schreiben?
Die schreiben mir manchmal Facebook-Messages, aha, Insta-Messages. Aber sehr oft reden sie mich direkt an.
Aha. Warum hast du den eingeladen?
Das ist eigentlich meistens total nett. Sie sagen aha, ja dann meistens nicht, was sie, das, was sie nicht mögen, hören sie dann ja nicht fertig.
Aha,
oder sie wählen es gar nicht aus, wenn sie sich denken.
Das stimmt. Ja.
Manchmal ist halt so, ach, den habe ich gar nicht gekannt und jetzt finde ich ihn aber ganz interessant und so.
Nö. Weißt also, ich glaube, das ist nämlich das Schöne auch, wenn man nicht ultra groß ist. Also wenn du…
kann ich mir nicht vorstellen, wie das ist.
Naja, weil da hat man dann, ist jeder bemüßigt, sein Schaß abzuladen. Wenn man aber, wie soll ich das sagen, in Nischen irgendwie unterwegs ist, sind die Leute auch netter zueinander, weil wenn man kennt sie persönlich und dann richtet man sich nicht irgendeinen Blödsinn über Facebook oder
ja, sonst irgendetwas aus. Das stimmt absolut. Ich habe eine Zeit lang schon das Gefühl gehabt, ich kenne alle meine Hörer und Hörerinnen persönlich. Aufgrund der Statistik
ich kenne meine Leserinnen alle persönlich und Leser.
Wirklich? Nein, kann
ja
nicht sein.
Also
es gibt ja auch Bibliotheken, wo deine Werke sind und so Büchereien und so, das ist ja, ja, nein, Max, das stimmt nicht. Da gibt es viele, viele da draußen und die werden sich jetzt den Podcast anhören und dann werden sie uns schreiben und sagen, hey, er kennt mich nicht, aber ich
Sollen mir schreiben, ich schreibe ihnen alle persönlich zurück.
Du hast denn in deinem letzten Buch ständig der E-Mail-Adresse stehen?
Ja, da steht warum@gmx.at. Da kann man mir schreiben oder ja, und da wird geantwortet. Nur wenn man wirklich eine Frage hat, also wenn man alles wissen will.
Auf jeden Fall.
Genau.
Irgendwas wollte ich jetzt am Ende noch sagen, ich habe es vergessen. Deswegen sage ich einfach danke fürs Kommen.
Ja, danke für die Einladung.
Danke an euch da draußen fürs Hören und danke auch, dass ihr in die Bücherstube geht oder bei buchwelten.at bestellt und euch ganz viel Max Höfler Bücher kauft.
Genau.
Passt. Oder was anderes.
Oder Bücher. Deine Bücher.
Allenfalls, ja.
Dein Sachbuch, das eigentlich kein Sachbuch ist.
Genau, so ist. Googelt es einmal. Los. Passt. Bis zum nächsten Mal. Danke und auf Wiederhören.
Baba.
Das war der Haub und Taucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.